Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Christian Lüth, das ist der AfD-Mann, der von der Erschießung von Migranten sprach vor laufender, versteckter Kamera. Heute hat ProSieben die Investigativ-Doku ausgestrahlt und darüber sprechen wir gleich. Aus für Gorleben als Atommüll-Endlager, Sie haben es gehört heute, nicht ausgeschlossen, dass über 40 Jahre Protestkultur bei dieser Entscheidung mitspielten. Ob es die heute oder morgen noch mal geben könnte, das fragen wir auch in dieser Fazitsendung. Und dann schauen wir uns ein Vermeer-Gemälde an. Die Ansicht von Delft gibt's jetzt exklusiv für eine Person in Den Haag. Corona macht's möglich. Streit um den Genozid an den Nama und Herero. Die Bevölkerungsgruppen fordern mehr Mitsprache bei den Verhandlungen. Das ist auch noch ein Thema dieser Sendung.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Christian Lüth war jahrelang Pressesprecher der AfD, bis er vor einigen Monaten Sätze vor laufender Kamera fallen ließ, die man gar nicht wiederholen mag. Von Vergasung, von Erschießung von Migranten hat er gesprochen, im Austausch mit einer rechten Influencerin, die aber inzwischen zum Ausstieg reif war und sich als quasi Köder zur Verfügung stellte, und zwar für die ProSieben-Doku Rechtsdeutsch-Radikal. Heute Abend wurde sie ausgestrahlt und David Begrich hat sie gesehen. Er ist Soziologe und Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg. Guten Abend. Guten Abend erstmal, Herr Begrich.
Schönen guten Abend.
Thema der Doku war ja so mal ganz allgemein Rechtsextremismus in Deutschland. Das ist ja ein weites Feld. Kann man das überhaupt so irgendwie begrenzen?
Na, man kann es eingrenzen und der Film hat es ja auch versucht, indem er sozusagen in zwei Teilen versucht hat, sich des Phänomens zu nähern. Im ersten Teil geht es ja sehr stark um die klassische militante Neonazi-Szene. Und der Film ist natürlich schon auch eine Leistung für einen Privatsender, der sich so viel Zeit nimmt für eine Recherche und das so lange laufen lässt, auch ohne Werbung. Das ist zweifelsohne anerkennenswert. Aber dies vorausgeschickt, gibt es doch eine ganze Reihe Fragen. Der erste Teil des Films hat so ein bisschen das Problem, dass er mit den klassischen, ikonischen Bildern von Springerstiefel-Nazis, die tätowiert sind und sehr breiten Raum für ihre rassistischen O-Ton-Aussagen bekommen, so ein bisschen an der Exotisierung des Rechtsextremismus arbeitet, zu sagen, also das ist alles sehr weit weg und das sind junge Männer, die abstruse geschichtspolitische und menschenverachtende Aussagen treffen.
Aber dafür liefert das natürlich starke Bilder.
Ja, aber mit den starken Bildern ist es halt so eine Sache. Also diese starken, es hat ja keinen Mangel an starken Bildern, sage ich jetzt mal, über Rechtsextremismus, sondern worauf es ankäme, wäre diese starken Bilder, also diese gewaltästhetisierenden Bilder zu dekonstruieren. Das gelingt in ganz wenigen Dokumentationen, auch in dieser ist es nicht gelungen.
Können Sie sagen, warum?
Ja, weil ich glaube, dass sowohl von der Bildästhetik her als auch von der Interview- oder Fragetechnik her der Producer bzw. der Moderator, der durch die Sendung führt, eben immer wieder statt Analyse Moral liefert. Ja? Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden, aber wenn dann keine Analyse nachgeliefert wird oder nur ein Teil der Analyse nachgeliefert wird oder der Einordnung nachgeliefert wird, dann ist das eben für so eine große Doku, die so viel Zeit sich nimmt, dann auf eine Art auch irgendwie zu wenig. Mhm.
Wie war das denn überhaupt gemacht? Also kann man sagen, es war der Versuch, sage ich mal, eine etwas jüngere Herangehensweise an das Thema auch zu finden, oder?
Das war der Versuch und ich glaube, der Versuch ist in Teilen auch gelungen, einem sehr viel breiteren Publikum, als wir das vielleicht sonst im Fernsehen haben, diese Phänomenlage Rechtsextremismus näher zu bringen. Und dann kommt es eben zum zweiten Teil des Films, da geht es dann um die, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, rechtspopulistische Szene oder das, was man in Deutschland oft verharmlosend rechtspopulistische Szenerie nennt. Also es geht um die Pegida-Bewegung, es geht um die AfD etc. Und da kommt es dann schon sehr viel näher hin zu den Themen, die eben auch in den letzten Jahren im Fokus der inhaltlichen Auseinandersetzung standen. Also Stichwort Stichwort Islamfeindlichkeit, Stichwort Rassismus, Stichwort Bewegungsformate, die sich fremdenfeindlich und rassistisch äußern. Das hat eine deutlich andere Tonlage. Und auch die ganze Frage der Auseinandersetzung, der Wirkungsweise mit sozialen Medien, das spielt eine sehr starke Rolle. Aber auch hier gibt es natürlich Fragen, die sich stellen oder die bleiben. Es ist sehr, sehr fokussiert auf das, was Sie angesprochen haben, die Auseinandersetzung sozusagen, die Aussagen von Lüth, also dem ehemaligen Angestellten der AfD-Bundestagsfraktion. Darauf läuft das sehr stark zu. Und man kann ja die Frage stellen, erfahren wir hier tatsächlich substanziell etwas Neues?
So, ich höre bei Ihnen raus, das scheint nicht so zu sein. Das Ganze hat dann, würden Sie sagen, Empörungsqualitäten, oder?
Das ganze Stück hat Moralqualitäten und hat Empörungsqualitäten. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass das vielleicht auch gut und notwendig ist. Aber für eine tatsächliche Analysefähigkeit der Kontinuität der Frage von, woher kommt eigentlich die Attraktivität von rechtsextremen Politik- und Denkangeboten, liefert es eben keine Antwort. Der Moderator führt sozusagen durch eine scheinbar ferne Welt, in der abstruse, menschenfeindliche und rechtsextreme Aussagen getroffen werden, aber eingeordnet auch in den Experteninterviews, die er ja durchaus führt, die kommen eben leider viel zu kurz. Nicht, weil die Experten die Falschen sind, sondern weil sie im Film geschnitten zu kurz sind.
Jetzt sagen Sie, Sie haben eigentlich nicht viel Neues erfahren, aber man kann dem vielleicht entgegenhalten. Immerhin hat dieser Film politische Folgen gehabt. Da wurde jetzt jemand fristlos entlassen, nämlich genau dieser Christian Lüth. Was war das denn für eine Szene? War das stark, also filmisch?
Filmisch war es nicht stark, weil es sozusagen ein nachgesprochenes Gedächtnisprotokoll war, was ich recherchemäßig auch so ein bisschen fragwürdig finde, sage ich jetzt mal. Und auch die Aussagen, die dort kommen, natürlich sind das harte politische Aussagen. Aber ist es wirklich überraschend? Ist es wirklich überraschend, dass Leute, die sich selbst als rechtsextrem beschreiben, dass Leute, Herr Lüth hat sich selbst als Faschist tituliert, dass die harte politische Aussagen im Sinne des Rechtsextremismus treffen? Das finde ich nicht überraschend. Das finde ich auch nicht empörend. Das finde ich auch nicht moralisch verwerflich. Ich finde das eine falsche Strategie in einer Fernsehsendung, die sich so viel Zeit und Mühe macht, die rechtsextreme Szenerie in Deutschland als moralisch verlottert vorzuführen, sondern was es braucht, ist eine analytische Tiefenschärfe, die aufzeigt, wo die Gefahren für die Demokratie liegen. Das leistet der Film zum Teil auch, aber an dieser Stelle leistet er es eben meiner Ansicht nach nicht einreichend.
Das sagt David Begrich über den ProSieben-Film Rechtsdeutsch radikal mit den Äußerungen des nun entlassenen AfD-Mannes Christian Lüth. Heute Abend wurde dieser Film ausgestrahlt und ich sage vielen Dank, Herr Begrich.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jahrzehntelang haben sie gekämpft im Wendland gegen ein Atommüllendlager in Gorleben. Der Name steht ja bis heute für konsequenten Protest. Und dementsprechend haben die AKW-Gegner dem heutigen Tag auch mit großer Spannung entgegengefiebert. Nun ist es sicher, dass Gorleben raus ist als potenzielles Endlager. Die Suche beginnt von vorn. 1 Million Jahre soll der hochradioaktive Müll sicher gelagert werden. Und da werden künftig andere rufen, not in my backyard. Aber ob die Protestkultur der vergangenen Jahrzehnte in Zukunft noch denkbar wäre, was hat diesen Kampf eigentlich ausgemacht? Dazu der Protestforscher Dieter Rucht. Guten Abend, Herr Rucht.
Guten Abend.
Was glauben Sie, welchen Anteil hat der Widerstand der vergangenen Jahrzehnte an der Entscheidung jetzt? Also, dass Gorleben nicht geeignet ist, wird ja immer noch bezweifelt.
Gorleben ist ursprünglich zum Standort geworden aus politischen Gründen und nicht wegen der Eignung des Standorts. Das hat inzwischen auch ein Geologe bestätigt, der damals mit begutachtet hat. Jetzt haben wir die Situation, dass zumindest die offizielle Begründung Gorleben aus geologischen Gründen rausgenommen wurde aus der Standortsuche. ob das wirklich die tragfähige Begründung ist oder ob nicht der starke, über Jahrzehnte gewachsene Widerstand am Ende den Ausschlag dafür gegeben hat, das wissen wir nicht. Da können wir nur spekulieren.
Aber das wäre nicht ausgeschlossen.
Ich würde es nicht ausschließen, denn es ist in der Tat so, dass diese Widerstandskultur, die ja gefestigt ist und wo eigentlich eine große Mehrheit der lokalen Bevölkerung dahinter steht, nicht nur der lokalen, sondern auch der regionalen, vielleicht sogar weiter bundesweit, dass es enorm schwierig wäre, selbst wenn jetzt Gorleben aus geologischen Gründen der beste unter den 60 oder 90 Standorten wäre, es wäre enorm schwierig, das im Weiteren hier durchzusetzen.
Wenn man über diesen Protest in den 80er Jahren spricht, muss man dann Gorleben als Dorfstruktur genauer anschauen oder einfach die Anti-AKW-Bewegung? Was ist für Sie da das Interessante?
Eigentlich sind es beide Elemente. Zum einen war ja Gorleben eine Grenzregion, dünn besiedelt und damals war auch die Begründung von der DDR umgeben. Das ist ein prima Standort für ein gefährliches, potenziell gefährliches radioaktives Lager und die Wiederaufarbeitungsanlage, die ja damals auch im Gespräch war. Jetzt aber im Rückblick ist es so, da ist ein Widerstand gewachsen, der die Besonderheit hat, es ist nicht einzigartig, aber es macht doch seine Stärke aus, dass die regionale Bevölkerung da sehr eng zusammenstand, aber zugleich die Unterstützung auch aus den Städten, aus Hamburg, aus Berlin und aus weiteren Teilen der Bundesrepublik auch da war. Und genau dieses Verschmelzen dieser beiden Komponenten hat auch seine besondere Qualität und Stärke ausgemacht. Mhm.
Würden Sie sagen, es war auch ein kreativer Widerstand?
In Teil durchaus ja. Ich war ja mehrfach immer wieder in Gorleben und habe dann auch gestaunt über die Stimmung, die Solidarität. Ich will das jetzt gar nicht glorifizieren, aber ich habe ja viele Protestorte besucht und erlebt in den letzten 40 Jahren. Das war schon ziemlich einmalig, aber nicht einzigartig, denn es gab auch ähnliche Fusionen von Studierenden, von Linken, die aus den Städten kamen und der regionalen Bevölkerung, etwa im Wiel in Südbaden.
Wann war das?
Das war schon in den 70er Jahren, als es losging sozusagen mit den Protesten. Es gab damals auch große Platzbesetzungen. Es gab eine viermonatige Platzbesetzung, die mit einer Verhandlung zwischen der Landesregierung und den illegalen Besetzern geendet hat. Also das sind alles Besonderheiten. So gesehen gibt es bestimmte Parallelen, aber trotzdem eben die herausragenden Fälle von Wiel und von Wackersdorf würde ich auch noch hinzusetzen, aber vor allen Dingen von Gorleben.
Ja, und keine andere Stadt ist so berühmt geworden wie Gorleben.
Ja, es ist ja nur ein kleines Dorf, also Stadt ist in dem Fall nicht der richtige Begriff, aber das hat schon große Ausstrahlung gehabt und das geht auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Also in vielfacher Hinsicht wurde Gorleben auch ein Modell oder ein Vorbild für Atomkraftgegner aus den USA, aus Japan, auch aus anderen Ländern.
Es gab ja dann auch so eine jährliche Veranstaltungsreihe, die kulturelle Landpartie hieß das im Wendland. Ja, der Protest gehört ja doch inzwischen auch so zur lokalen Identität, würde ich sagen, oder?
Ja, durchaus. Und es ist ja nicht so, als hätten wir einfach nur dort eine homogene Gruppe, die das Ganze getragen hätte, sondern das strahlt aus in verschiedensten Bereichen. Da gibt es also Rentnergruppen, die da auch bei Kastortransporten mitgemischt haben. Da gibt es die bäuerliche Notgemeinschaft, die ihre eigenen Proteste mit Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten gemacht hat. Da gibt es natürlich die Bürgerinitiative, die das Ganze noch so ein bisschen zusammengehalten hat. Und dann gibt es eine große Zahl von weiteren regionalen Gruppen, Schülergruppen, Pfarrer, die da mitgemischt haben, aber eben auch Leute, die von außen dazu gestoßen sind. Das ist schon etwas sehr Ungewöhnliches.
Glauben Sie, das wäre heute noch möglich? Also jetzt gibt es den Kampf oder nicht den Kampf, aber jetzt gibt es die Suche nach einem neuen Endlager. Es wird wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis überhaupt feststeht, welcher Ort es sein wird. Aber halten Sie das für möglich, dass es nochmal so einen langen, vehementen Kampf gegen ein solches Endlager geben wird?
Ja, wenn die letzte Entscheidung so lange dauert, also ich spreche jetzt über Jahrzehnte, dann ist es durchaus möglich. Und die bisherige Entwicklung hat gezeigt, es gab ja mit der Preisgabe nicht des Endlagers, sondern erstmal der Wiederaufarbeitungsanlage die Suche, nachdem Gorleben da quasi ausfiel, die Suche, wo kann das dann hin verfrachtet werden. Und da waren damals drei Standorte im Gespräch und überall sprang sofort sozusagen der Widerstand. Mhm. Überall bildeten sich Bürgerinitiativen. Am Schluss sollte das Projekt dann in Wackersdorf realisiert werden, konservative Gegend mit bedächtigen Leuten erstmal. Und auch da ist der Widerstand sehr schnell gewachsen über die Jahre hin. Wir hatten ein riesiges Erörterungsverfahren mit 770.000 Einwendungen. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn man dann in einer späteren Phase ähnlich starken Widerstand bei dem oder den Orten erleben kann, die dann in die engere Wahl kommen. Vor allen Dingen ist auch zu erwarten, dass sich jetzt erstmal diese Standortinitiativen, die sich bilden werden, dann vernetzen, national Kontakte knüpfen. Und dann hat man nicht nur mit einer Bürgerinitiative vor dem Ort XY zu tun, sondern vielleicht sogar mit einer regelrechten Bewegung.
So ähnlich wie Fridays for Future, ja?
Ja, wobei jetzt noch was dazu kommt, die Notwendigkeit, dass dieser Atomwill, den wir ja erzeugt haben, ja, alle kollektiv, wenn wir auch nicht individuell schuldig sind, alle daran, die Notwendigkeit, dass der Atommüll wohin muss, die ist auch den erklärten Atomkraftgegnern durchaus einsichtig. Die Frage ist nur, wird in der Tat ein faires Standortverfahren, eine Standortauswahl vorgenommen oder wird es am Ende dann doch nach politischen Kriterien entschieden?
Das sagt der Soziologe Dieter Rucht vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Über 40 Jahre Gorleben und das Ende der Diskussion um diesen Ort als Atommüllendlager. Vielen Dank, Herr Rucht.
Bitteschön, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Niederländer und der Maler Jan Vermeer, das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Vermeers Bilder wurden immer und werden bis heute geliebt, sei es, wenn es um das Mädchen mit dem Perlenohrring geht, vor einigen Monaten erst mit viel Brimborium aus der Restauration entlassen oder wie jetzt die Ansicht von Delft, von der Brust sagt, es sei das schönste Gemälde der Welt. Als Besucher von Museen ist man mit solchen Kostbarkeiten ja selten allein, aber das Mauritshaus in Den Haag macht es jetzt möglich, eine Ausstellung mit nur einem, und zwar genau diesem Bild und jeweils einem Besucher. Unsere Kritikerin Kerstin Schweighöfer hatte das Glück.
Gleich habe ich ein Rendezvous von 11.30 Uhr bis 11.40 Uhr. Mit meinem Lieblingsbild, 10 Minuten lang, nur ich und die Ansicht von Delft von Johannes Vermeer. Normalerweise muss ich das Bild mit unzähligen anderen Menschen teilen. Ich muss mich recken, strecken und verbiegen, um einen Blick darauf werfen zu können. Denn immer hat sich vor ihm eine Menschentraube gebildet. Immer ist der Raum erfüllt von bewunderndem Flüstern in allen möglichen Sprachen. Nun werde ich es ganz für mich alleine haben. Dank Lea van de Finde, Konservatorin im Mauritshaus in Den Haag. Da, wo die Ansicht von Delft zu Hause ist.
Das ist eine Idee, die ich eigentlich 5 Jahre geleden al had.
Die Idee hatte ich schon vor 5 Jahren. Alle fanden sie hinreißend, aber auch total unmöglich, utopisch. Dieses Bild ist unser Topstück und gehört so wie das Mädchen mit dem Perlohrring zu unseren Publikumslieblingen. Alle 10 Minuten nur einen Besucher zuzulassen, würde viel zu viele Menschen enttäuschen. Doch dann kam Corona und die Menschen blieben weg, auch im Mauritshaus. Dort machte man aus der Not eine Tugend und holte Leas Plan wieder aus der Schublade. Wir wurden gefragt, ob 10 Minuten nicht zu lange seien. Es steht natürlich jedem frei, früher zu gehen. Aber eigentlich gibt es dafür viel zu viel zu sehen und passiert auch viel zu viel. Das Meisterwerk hat seinen angestammten Platz verlassen und im ersten Stock einen ganzen Saal für sich alleine bekommen. Ich denke, viele Leute würden es auch fantastisch finden, mit dem Mädchen mit dem Perlohrring alleine zu sein. Aber die Ansicht von Delft ist ein ganz besonderes Bild. Es macht etwas mit Menschen, schon seit Jahrhunderten. Wir hören es auch von unseren eigenen Besuchern immer wieder. Es scheint Licht auszustrahlen. Gespannt gehe ich die Treppe hoch. Oben vor dem Saal wartet ein Museumswächter. Ich muss mich gedulden, es ist noch nicht 11:30. Seine Kollegin steht vor 4 Monitoren und kontrolliert, was hinter der Saaltür passiert. Aha, man ist also wirklich ganz alleine mit Vermeer. Noch nicht einmal ein Museumswächter ist mit im Saal. Die Monitore zeigen einen dunklen Raum. Nur rechts ist Licht, da hängt das Bild. Vor ihm eine Bank und die Umrisse der beiden Menschen, die das Zeitfenster vor mir gebucht haben. Manchmal strecken sie den Arm aus und deuten auf die Leinwand. Einmal stehen sie auf, um Abstand zu nehmen. Plötzlich geht das Licht aus. Die 10 Minuten sind um.
Nach der 10 Minuten geht das Licht aus.
In der Saaltür erscheint ein junges Pärchen, beide begeistert.
Ja, echt heel bijzonder. Das ist so mooi om zo te zien.
Das war wirklich etwas ganz Besonderes. Wunderschön. Ich habe auf einmal Dinge entdeckt, die ich vorher nie gesehen habe. Zum Beispiel die Kirchturmspitze vom alten St. Jan. Ich komme aus Delft. Ich radle jeden Tag an der Stelle vorbei, die Vermeer gemalt hat.
Ich fietste elke Tag langs het stukje waar hij het geschilderd heeft.
Auch ihr Freund ist begeistert.
Ja, heel mooi.
Für ihn war der Besuch eine Überraschung. Er hat ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Er ist jarig vandaag.
Jetzt bin ich dran und werde in den Saal geführt. Der Museumswächter drückt auf die Stoppuhr links hinter der Tür und zieht diese dann leise hinter sich zu. Ich bin alleine, alleine mit Vermeer. Aus dem Dunkel leuchtet mir die Ansicht von Delft entgegen. Die Farben sind überwältigend. Das Blau, die warmen Ockertöne der Häuser, die roten Dächer. Über ihnen der hohe holländische Himmel mit dramatisch aufgetürmten Wolken. Ich setze mich auf die Bank, nur knapp 1,5 Meter vor der Leinwand. Was für eine Stille. Kein Husten, kein Flüstern. Träge schaukeln die Schiffe im Hafenbecken. Es ist windstill, das Wasser spiegelt glatt. Die beiden Frauen im Vordergrund, was sie sich wohl zu erzählen haben? Die eine ist wie das Milchmädchen gekleidet, mit blauer Schürze und gelber Bluse. Ja, es macht etwas mit einem, dieses Gemälde. Ich werde hineingezogen, bin auf einmal mittendrin, im Bild, in der Stadt, im 17. Jahrhundert. Ich beuge mich nach vorne, traue mich noch näher an die Leinwand ran. Wie hat er das gemacht, dass Dächer und Gemäuer so leuchten, dass die Reling des Schiffes ganz rechts geradezu magisch tiefblau aufblitzt? Lapis Lazuli, unzählige bunte Tupfer, Vorboten des Pointillismus, denke ich. Plötzlich wird es dunkel, als ob ein Vorhang fällt. Die Zeit ist um.
Was fandet ihr von der Tentoonstelling?
Wie es war, werde ich beim Rauskommen gefragt. Berührend, verzaubernd. 10 Minuten sind nicht zu lange. Wirklich nicht.
Kerstin Schweighöfer war allein mit Vermeer und zwar mit dessen Ansicht von Delft. Das Mauritshaus in Den Haag gibt bis zum 3. Januar die Möglichkeit zum Rendezvous.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat in London gegen eine Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA demonstriert. Lasst ihn frei, lasst ihn einen freien Mann sein, forderte Ai vor dem Londoner Gericht Old Bailey. Der Staat müsse die Freiheit der Presse schützen. Die USA werfen Assange Spionage in 17 Fällen und Computermissbrauch vor und verlangen seine Auslieferung. Im Fall eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Ai sagte, Assange vertrete einen Grundwert. Warum sind wir frei? Weil wir die Freiheit der Presse haben, sagte Ai, der Assange zuvor im Gefängnis besucht hatte. Das Forum Musikfestival hat die Ungleichbehandlung von Kulturveranstaltungen während der Corona-Pandemie kritisiert. Der Intendant der internationalen Händel-Festspiele und Mitbegründer des Forums, Tobias Wolf, sagte im Deutschlandfunk Kultur, inzwischen führen Züge wieder voll besetzt. Bei Konzerten hingegen dürften in manchen Bundesländern nur 200 Menschen in einem Raum sitzen, der für 2400 ausgelegt sei.
Es freut uns, dass es eben diese Förderprogramme gibt. Die sind gut strukturiert. Da funktioniert vieles sehr gut. Das sind auch gut gebaute Programme. Aber sie decken eben nur einen bestimmten Teil ab. Und diejenigen, die da nicht antragsberechtigt sind, brauchen dringend Hilfe auf Landkreisebene, auf kommunaler Ebene. Und vor allem müssen wir einfach die Möglichkeit bekommen, wieder selber unsere Mittel zu erwirtschaften.
Der Intendant der internationalen Händel-Festspiele und Mitbegründer des Forum Musikfestivals, Tobias Wolf. Die österreichische Künstlerin Ulrike Müller bekommt in diesem Jahr den mit 30.000 Euro dotierten zeitgenössischen Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen. Ihr Werk sei eine der präzisesten Positionen im Feld der feministischen und queeren Malereidiskurse der Gegenwart, begründete die Wettbewerbsjury die Entscheidung. Sie überzeuge durch Abstraktion. Müller wurde 1971 in Brixlek geboren und lebt in New York. In der Endrunde des Wettbewerbs standen 10 Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum. Ihre Werke sind noch bis zum 1. November in der Bremer Kunsthalle zu sehen. Der Kunstpreis wird alle 2 Jahre vergeben und zählt zu den anerkanntesten und am höchsten dotierten Auszeichnungen, die im Bereich der Gegenwartskunst in Deutschland vergeben werden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Namibia und Deutschland führen seit Jahren Gespräche über eine Wiedergutmachung des Völkermords an den Herero und Nama. Zu ernsthaften Verhandlungen mit den Bevölkerungsgruppen allerdings kam es nie. Und eine Klage, die die Herero und Nama-Führer in New York eingereicht hatten, die wurde letztes Jahr sogar abgewiesen. Zugunsten der Bundesregierung kann man sagen, denn die will keine direkten Entschädigungen zahlen. Nun sind Nama und Herero auch mit einer Berufungsklage in New York gescheitert. Eine große Enttäuschung, die sogar weitreichende Folgen für ganz Namibia haben könnte, meinen manche Experten. Christiane Habermals in unserem Hauptstadtstudio. Bevor wir über diese Folgen reden, vielleicht noch mal kurz ein Blick auf die Klage in New York. Wer genau hatte denn in New York geklagt? Es war ja nicht der namibische Staat.
Nein, also es gibt ja, wie gesagt, diese Völkermordverhandlungen zwischen Deutschland und Namibia, zwischen den beiden Regierungen auf Regierungsebene und mit dem Ziel, eine Aussöhnung zwischen beiden Ländern zu erreichen. Und parallel dazu hatten aber einzelne Gruppen der Herero und Nama, treibende Kraft war der Paramount Chief Wikui Rukoro, vor diesem US-Bundesgericht in New York Deutschland verklagt, auf Reparationszahlungen und auch auf Beteiligung an den Verhandlungen. Man muss dazu wissen, auch die Nachfahren der Opfergruppen sind keine homogene Gruppe. Also es gibt die Nama und vor allem die Herero sind untereinander hoch zerstritten. Das ist eine ganz komplexe Geschichte, die auch wieder weit in die Kolonialgeschichte und auch in die Zeit des Apartheidsregimes in Namibia zurückreicht. Und es gibt eben verschiedene Gruppen um die traditionellen Chiefs, von denen einige sich ganz aktiv an den Verhandlungen beteiligen. Und es gibt eben den Paramount Chief Rukoro, der die Verhandlungen nicht anerkennt und sie kritisiert und vor allem kritisiert, dass er selbst nicht mit am Verhandlungstisch sitzt. Mhm. Und das sind die Gruppen und das muss man wissen, wenn man auf diese Klage in New York schaut.
Das heißt, die Nama- und Herero-Führer fühlen sich nicht gut vertreten, wenn Deutschland...
Nicht alle. Wie gesagt, da muss man differenzieren. Also es gibt auch gerade die traditionellen Chiefs, viele von denen, die Vertreter geschickt haben in die Verhandlungen und auch regelmäßig seit 5 Jahren an den Verhandlungen beteiligt sind.
So, vor einiger Zeit ist ja berichtet worden, dass Namibia das Entschädigungsangebot Deutschlands vorerst abgelehnt hat. Darüber haben wir hier bei Fazit auch berichtet. Was sind das denn jetzt für Knackpunkte bei den Verhandlungen, die ja schon seit Jahren geführt werden?
Es gab im August tatsächlich eine Zeitungsmeldung, in denen der Präsident Namibias, Hage Geingob, zitiert wurde mit der Aussage, die Deutschen hätten 10 Millionen Euro als Entschädigung angeboten und eine solch niedrige Zahl hätte die Regierung als Beleidigung abgelehnt. Diese Zahl ist aber in den Verhandlungen nie gefallen, offenbar. Das hat der Verhandlungsrat der Herero und Nama kurz darauf auch in ihrem Bericht über den Stand der Verhandlungen selbst nochmal bestätigt. Also das sind offenbar innenpolitische Scharmützel. Im November sind ja Wahlen und da will man natürlich offenbar nochmal deutlich machen, was man auch für ein harter Verhandlungspartner ist gegenüber Deutschland. Aber der offizielle Stand der Verhandlungen ist eigentlich, dass man sich in den meisten Punkten sogar einig ist. Strittig ist immer noch die große Frage, wie man das Engagement der Bundesregierung denn nennt. Reparationen, darauf besteht die namibische Seite. Die deutsche Seite lehnt das Wort strikt ab. Sie will nur von Reconciliation, also Versöhnung, sprechen. Aber in vielen Punkten und vor allem eben auch im Wortlaut der Entschuldigung, die vom Bundespräsidenten dann mal ausgesprochen werden soll, da ist man sich einig. Das Wort Genozid wird fallen. Auch das war lange strittig. Und vor allem auch in dem, was alles getan werden soll, um die Wunden zu heilen, die bis heute bestehen. Also klar ist keine direkten Geldzahlungen, aber dafür viele Projekte in den Communities, in denen die Herero und Nama bis heute zum Teil noch in sehr großer Armut leben.
Hat denn die namibische Regierung Interesse daran, dass die Bevölkerungsgruppen mit am Verhandlungstisch sitzen?
Man muss klar sagen, es ist natürlich Sache der namibischen Regierung zu entscheiden, wie sie ihre Verhandlungsdelegation zusammensetzt. Also das ist nicht Sache der deutschen Regierung, darauf einzuwirken, wie die Delegation zusammengesetzt wird. Die Frage ist, hätte die deutsche Regierung eventuell mehr Druck ausüben können, um darauf hinzuwirken, dass auch die Kritiker wie Rukoro mit einbezogen werden. Der, und das ist mein Stand der Dinge, dass er gefragt wurde, ob er an den Verhandlungen an der Delegation auch teilnehmen möchte und dass er aber gesagt hat, wenn er nicht direkt mit am Tisch sitzen kann, dann hat er kein Interesse. Also es gibt da verschiedene Gruppen, die sozusagen zuarbeiten zu der Delegation. Und da sitzen eben auch Vertreter der Herero- und Nama-Gruppen dabei. Mhm. Aber natürlich steht für die deutsche Regierung auch einiges auf dem Spiel. Und klar ist, also am Ende sind die Verhandlungen auch nur so viel wert, wie sie dann auch in der Gesellschaft angenommen werden. Und keiner weiß genau, wie groß der Einfluss Rukurus ist. Also er hat auf jeden Fall auch viele Menschen, die ihm folgen. Und wenn am Ende die Verhandlungen, die Ergebnisse nicht anerkannt werden, dann hat auch die deutsche Regierung natürlich ein großes Problem.
Das heißt, Deutschland wäre gut beraten, jetzt trotzdem weiter zu verhandeln, ja?
Ja, dazu gibt es ja auch gar keine Alternative erstmal. Also die Tatsache, dass die Klage jetzt abgewiesen wurde, ist, glaube ich, erstmal ganz gut für die Verhandlungen, weil es eben auch Klarheit schafft. Es gab auch in der Vergangenheit auch in der namibischen Regierung durchaus auch die Tendenz, so mit einem Auge auch auf die Verhandlungen in New York zu schauen, ob da nicht vielleicht doch etwas bei rauskommen könnte, obwohl man natürlich offiziell gesagt hat, man lehnt den Klageweg ab. Also insofern, dass da jetzt eine größere Klarheit da ist, auch wenn auch noch nicht ganz klar ist, ob vielleicht Rukuru möglicherweise doch noch auch bis zum Supreme Court geht. Aber dass die Klage jetzt erstmal vom Tisch ist, das ist für die Verhandlungen oder den Fokus darauf, dass die Verhandlungen eine Lösung bringen können, eine nachhaltige Lösung, auf jeden Fall besser.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, wäre der Idealweg bei den Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia, sitzen Vertreter dieser Bevölkerungsgruppen Herero und Nama mit am Tisch. Das ist aber nicht so ohne weiteres möglich. Und wahrscheinlich wäre es auch kompliziert, wenn Deutschland neben diesen Verhandlungen mit der namibischen Regierung nun auch noch Verhandlungen mit diesen Bevölkerungsgruppen führen würde, oder?
Das kann Deutschland gar nicht. Also da hat Ruprecht Polenz, der Verhandlungsführer der deutschen Seite, schon recht, wenn er sagt, natürlich können Verhandlungen zwischen Ländern nur auf Regierungsebene stattfinden. Also es ist kaum möglich, dass die deutsche Regierung direkt verhandelt mit einer ethnischen Gruppe in einem souveränen Staat. Aber es gibt dazwischen natürlich noch viele Möglichkeiten, wie die einzelnen Gruppen, um die es ja geht, die Nachfahren dieser Opfergruppen, wie die beteiligt werden können. Und da hätte es möglicherweise mehr Spielraum gegeben für die deutsche Regierung, ihren Einfluss da geltend zu machen. Die Kritik wird immer wieder genannt und da ist sicher auch was dran. Am Ende bleibt es dabei, die Delegationen sind so zusammengesetzt, wie sie sind. Es gibt Beteiligung durch die Herero- und Nama-Gruppen und am Ende sind die Ergebnisse das, was dann von der Gesamtgesellschaft, von der Bevölkerung dann auch angenommen werden muss.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
30 Jahre Wiedervereinigung feiern wir in diesem Jahr. Am Samstag ist der 3. Oktober, wobei nicht allen 80 Millionen Bundesbürgern zum Feiern zumute ist. Das war ja auch nie so, aber ein Teil von ihnen wurde einfach nie gehört. Das meint zumindest Lydia Lierke, die zusammen mit Massimo Perinelli die Stimmen von Migranten, von Juden und Jüdinnen, von Geflüchteten und vielen anderen in einem neuen Buch zu Wort kommen lässt. Erinnern, stören heißt dieses Buch. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Lydia Lierke gesprochen. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Lierke, wer stört hier denn welche Erinnerung?
Das Buch ist ein Sammelband mit ganz vielen Autorinnen und Autoren, die über den deutsch-deutschen Vereinigungsprozess und den Mauerfall sprechen. Und dabei wird deutlich, dass das gängige Narrativ über die friedliche Revolution und die friedliche Vereinigung eigentlich auf den Rücken von denjenigen ausgetragen wurde, die nicht als weiß gelesen wurden oder als damalige GastarbeiterInnen oder VertragsarbeiterInnen nach Deutschland kamen und im Zuge des Vereinigungsprozesses Gewalt, rassistische Gewalt und auch Antisemitismus erlebten.
Denken Sie da an die Anschläge von Solingen, von Mölln, Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda, der Stadt, aus der Sie ja auch kommen? Oder woran denken Sie da noch?
Genau, das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass es ja vor der deutschen Vereinigung in Westdeutschland, aber auch in der DDR, in der damaligen, schon Kämpfe gab von damaligen GastarbeiterInnen zum Beispiel, die jahrelang schon dafür eine bestimmte Anerkennung ihrer Communities in Deutschland gekämpft haben. Für eine Anerkennung, eine gleichberechtigte Anerkennung, zum Beispiel wählen zu dürfen oder Familiennachzug oder gleiche Arbeitsbedingungen in den Fabriken haben. Schon lange gekämpft haben und all diese Kämpfe wurden mit dem Mauerfall, die sind auch wieder in Vergessenheit geraten, beziehungsweise wurden irgendwie wieder auf Null gesetzt.
Also wenn Sie sagen, auf dem Rücken der Migranten und der anderen ausgetragen, dann hört sich das ja geradezu absichtsvoll an. Das war es ja vermutlich nicht.
Also die eine These des Buches ist schon, dass dass die Stimmen oder dass diese Perspektiven auch in der Notwendigkeit überhört werden mussten, weil diese deutsch-deutsche Vereinigung auch in einem Prozess entstand, in dem es ja irgendwie wieder eine neue deutsche Identität brauchte zwischen der damaligen DDR und BRD. Und dass das eine mehrheitlich weiße Identität war, in der auch die Stimmen, also die vom jüdischen oder Juden und Jüdinnen in Deutschland genauso wie von Migrantinnen ausgegrenzt werden mussten, weil vor allem diese ja auch, also weil die Mauer ja auch eine einschneidende Mahnung an die Verbrechen Deutschlands des Zweiten Weltkriegs war und dieser Vereinigungsprozess dann der Mehrheitsgesellschaft auch wieder einen widerspruchsfreien Bezug auf Deutschland ermöglichte und das Vergangene für abgeschlossen erklärt. Weshalb zwangsläufig auch bestimmte Stimmen ausgeschlossen werden mussten, um diese neue deutsche Identität wieder zu stärken.
Gibt es dafür Belege, dass da jemand nicht zu Gehör kam, der gerne sich Gehör verschafft hätte? Also das Ganze ist natürlich auch schwierig aus der heutigen Perspektive, wo wir mitten in dieser identitätspolitischen Debatte drin stecken, zurückzublicken auf die Zeit vor 30 Jahren, wo diese Themen einfach im gesellschaftlichen Diskurs nicht virulent waren.
Ja, das stimmt. Also so Begriffe wie Rassismus als strukturelles Problem auch überhaupt anzuerkennen, kommt ja auch aus den Diskursen der 90er Jahre erst wieder, weil ja vorher Rassismus und Antisemitismus ja auch noch sehr mit diesem Bezug auf die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und auf die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs bezogen waren und sich davon ja auch ein deutsches Narrativ in der Erinnerungspolitik abgrenzen wollte. Also analytische Begriffe wie Rassismus und Antisemitismus haben sich auch dann in der Zeit erst neu entwickelt, um überhaupt darüber zu sprechen.
Kommt in diesem Buch denn heraus, dass sich durch diese neue wiedervereinigte Identitätsbildung tatsächlich Migranten und die anderen Gruppen tatsächlich exkludiert gefühlt haben in dieser Gesellschaft?
Ich würde sagen, dass die 90er Jahre nochmal für viele ihre Zugehörigkeit in Frage gestellt haben, die vorher nicht in Frage gestellt wurde und damit auch neue Ränder der Gesellschaft produziert wurden, die es aber vorher gar nicht gab oder nochmal dadurch verstärkt wurden.
Welche Geschichten werden erzählt oder welche Erfahrungen lernen wir kennen, die zu lange unerwähnt geblieben sind?
Sehr eindrücklich fand ich zum Beispiel einen biografischen Bericht von einer Autorin, die als damalige türkische Kommunistin in der DDR Asyl bekommen hat und dort in der DDR lebte und auch studiert hat und dort lange bis zum Fall der Mauer auch in Ostberlin lebte und dann sehr eindrücklich über das, was in Berlin passierte, als dort die Mauer fiel, geschrieben hat und wie sie das als türkische Kommunistin, die ja politisches Asyl in der DDR hatte, dann schildert und was das für sie auch für einen Bruch war mit all den Dingen, an die sie politisch geglaubt hat. Eine andere Geschichte, die ich sehr eindrücklich fand, war die von einem Journalisten, der aus einer vietnamesischen Familie kommt, die in Westdeutschland lebt und über den Einfluss auf die vietnamesische Community in Deutschland, in Ost- und Westdeutschland nach dem Kalten Krieg schreibt und darüber, wie Konfliktlinien, die innerhalb von Vietnam dann auch wieder in Deutschland durch diese Zusammenführung wieder zutage traten. Und ein weiteres Beispiel ist die von einem mosambikanischen Vertragsarbeiter, der als Kind in die DDR kam und in der Schule der Freundschaft zur Schule ging, also das so hieß diese Schule damals, und dann auch in der DDR arbeitete und dann im Zuge des Mauerfalls sozusagen nicht mehr gebraucht wurde als Vertragsarbeiter und abgeschoben werden sollte.
Jetzt liegt das ja alles 30 Jahre zurück, war aber folgenreich bis heute.
Ja, das ist genau der Punkt, den ich als Erkenntnis mitnehme, dass die Kontinuität der Geschichte immer auch in der Gegenwart ist und dass es wichtig ist, sich die Prozesse der 90er Jahre anzuschauen, wenn wir heute über die AfD sprechen oder uns Pegida anschauen oder all das, was gesellschaftlich gerade auch an rassistischen Ressentiments und auch Anschlägen wie in Hanau, in Halle in den letzten Monaten passiert, sich anzuschauen, aus welchen Diskursen wir jetzt darüber sprechen und was sich seit diesen 90er Jahren auch verändert hat, aber wo wir auch immer noch achtsam bleiben müssen.
Lydia Lierke, Politikwissenschaftlerin und Mitherausgeberin des Buches Erinnern, Stören über die etwas andere Sichtweise auf den Mauerfall. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Auch Feuilletons werden von Menschen gemacht. Das fällt immer dann besonders auf, wenn neben dem aktuellen Raum bleibt für den Rückgriff auf Vergangenes. Da greifen Redakteurinnen und Redakteure naturgemäß besonders gern auf jene Vergangenheit zurück, die bei ihnen selbst den Status von Erinnerungen hat. Das gilt für die Politik wie für die Erinnerungs-, die Alltags- und die Hochkultur. Woran wohl ganz junge Menschen angesichts der aktuellen Meldungen zu einem künftigen Atommüllendlager denken? Wahrscheinlich nicht, wie Caroline Fetscher, an die Freie Republik Wendland von 1980. Utopie, schreibt sie im Tagesspiegel, leitet sich ab aus dem griechischen Utopos, kein Ort. Für das wendländische Hüttendorf besaß Utopie damals doppelte Bedeutung. Hier sollte kein Ort für Atommüll entstehen und zugleich ein utopischer Ort des Zusammenhalts. Und Fetscher erinnert an vom damals herrschenden rein Diktat gezeichnete Slogans wie »Gemeinsam werden wir es schaffen, dass es endlich alle raffen« oder O-Ton Wolf Biermann »Auf Chauvis und Emanzen, kommt mit uns paar Bäume pflanzen«. In der Welt fühlt sich der Soziologe Rainer Paris, Jahrgang 1948, von der derzeitigen Zerstörung des Alltags durch das Virus auch Jahrzehnte zurückkatapultiert. In gewisser Weise assoziiert er, ähnele die Grundkonstellation der Gegenwart, wie sie auch schon vor Corona bestand, der allgemeinen Situation und Befindlichkeit der ostdeutschen Gesellschaft in den 90er Jahren. Eine alte Normalität ist unwiderruflich im Schwinden begriffen und niemand weiß, welche neue Normalität sich in den nächsten Jahrzehnten herausschälen und wie sie beschaffen sein wird. Aber nicht nur in politischen Debatten steuern persönliche Erinnerungen den historischen Blick, auch im Hardcore-Feuilleton, also im Kulturgedächtnis im engen Sinne, sprich in der Oper. So ist der Umstand nicht zu unterschätzen, dass sämtliche amtierenden Redaktionen wagnertechnisch mit Götz Friedrichs Ring-Inszenierung an der Deutschen Oper sozialisiert sind. Sie lief von 1984 bis 2017. Sodass es irgendwie programmiert war, dass es die Neuinszenierung von Stefan Herheim, sagen wir, schwer haben würde. »Wo ist der Lichtschalter?«, titelt die Süddeutsche. Michael Stahlknecht ätzt Corona-konform. An der Wiener Staatsoper hat man Bravo-Rufe verboten, weil sie gesundheitsgefährliche Spucktröpfchen verbreiten könnten. Vielleicht sollte die Deutsche Oper in Berlin überlegen, auch das Bu zu verbieten, das nicht minder explosiv daherkommen kann. »Haltet Wagner«, ruft Ulrich Amling im Tagesspiegel und bremst auch in seinem Fazit. Die Neugier auf Herheims Ringdeutung hat mit dieser Walküre empfindlich gelitten. Während Manuel Bruck in der Welt resümiert, da waren also nur Flüchtlinge und Feinripp, Koffer und Klamotte. Gerald Felber ist in der FAZ noch am gnädigsten. Er hat immerhin einen ebenso mutigen wie streitbaren Vorstoß an die Grenzen des derzeit theatralisch Machbaren gesehen. Aber auch in der Alltagskultur trägt's die Feuilletons emotional schnell ein paar Jahrzehnte rückwärts. Zum Beispiel, wenn IKEA anlässlich seines 70. Katalogs sämtliche Vorgänger online stellt. Vor 70 Jahren, schreibt Bernd Graf in der Süddeutschen, erfuhr die Menschheit ihre vierte narzisstische Kränkung. Nach den Entdeckungen Galileis, wir nicht Mittelpunkt des Alls, Darwins, auch nicht Krone der Schöpfung, und Freuds, und bloß Opfer des Es, erschien 1950 der erste IKEA-Katalog. Diese letzte Kränkung, so Graf, bestand eben darin, dass, wohin wir auch kamen, alle anderen genauso individuell eingerichtet waren wie wir. Und diese Erschütterungen muss man jetzt wieder aushalten. Graf erleidet eine Tour de force nicht nur für den eigenen Narzissmus, der sich an lange verdrängte Inbus-Schlüsseltraumata erinnern muss, sondern gerade auch für unsere urmutmaßlich konsistente Geschmackssicherheit über die Jahre. Was hat man nicht alles für Mid-Century-Modern nordischer Prägung gehalten und an Hässlichkeiten mit ebensolchen Namen in die eigene Höhle gekarrt? Ohrensessel, Nierentische, Tütenlampen, Teppichinseln mit Flokati-Flausch in Kniehöhe und das in entschleunigenden Farben, die leider an das Innere des eigenen Verdauungstraktes erinnern. Tja, Erinnerungen aus dem Reich des eigenen Narzissmus sind nicht immer schön. Feuilletontauglich werden sie in der Gewissheit, wie viele Leserinnen und Leser sie teilen.
Das war Hans von Trotha mit seinem Blick in die Feuilletons von morgen in dieser Fazitausgabe von Montagnacht mit Musik von Fan Lilly. Ich bin Marietta Schwarz und sage Tschüss, machen Sie es gut.